willkommen zu Fokus International bei Radio Dreieckland. Ihr hört heute den Mitschnitt des Vortrags Entwicklungen in der Türkei, Bedeutung für unsere Gesellschaft von Ismail Küpeli. Er sprach am 31. März 2017 auf Einladung des Migrantinnen- und Migrantenbeirats in Freiburg.
Wenn wir über die Türkei reden, dann redet man heutzutage eigentlich fast nur noch über die Person Erdogan, über die AKP-Regierung, und dann ist auch schon bald relativ schnell Schluss. Und wir versuchen gleich das bisschen, sind fast ein bisschen größer aufzumachen und uns anzuschauen, wie kam es überhaupt dazu, dass diese Partei, die jetzt schon so viele Jahre an die Macht gekommen ist. Was war vorher in der Türkei? In welcher Situation steckte die Türkei so, dass eine solche Partei mit bestimmten Inhalten an die Macht kommen könnte? Wenn wir uns die Türkei der 90er Jahre anschauen, also die AKP kommt 2002 an die Macht, zuvor ein Jahrzehnt des Bürgerkrieges, ein Jahrzehnt, in dem über 40.000 Menschen in dem Bürgerkrieg umgebracht wurden, ein Jahrzehnt, der auch dazu geführt hat, dass ich heute hier bin, also wir sind Anfang der 90er Jahre nach Deutschland geflohen, weil wir eben dort nicht mehr leben konnten. Und so ist es auch vielen anderen Menschen gegangen, die damals in Türkei erlebt haben, in der eine tiefe wirtschaftliche Krise geherrscht hat, in der die Regierung nie länger als wenige Jahre an der Macht war, ein Bürgerkrieg, insbesondere in den kurdischen Gebieten der Türkei. Und dann kommt die AKP an die Macht und es kommt zu einer gewissen Phase des relativen Friedens, also immer noch, der Krieg geht weiter, aber deutlich weniger Tote, die Wirtschaftskrise scheint weggeflogen zu sein, und die Menschen spüren zum ersten Mal, dass der Wohlstand auch zum Teil bei ihnen ankommt. Und dieser Eindruck, der in den ersten Jahren der AKP-Herrschaft entstanden ist, das rettet sich über viele, viele Jahre, auch dann, als die AKP schon völlig anders agiert, dass die Menschen auch vergleichen 90er Jahre, diese frühen Jahre der AKP-Regierung, und sagen, unter AKP, unter Erdogan geht es besser, warum sollen wir jetzt aufhören, diese Partei zu unterstützen? Und mit diesem Programm von Wohlstand und relativem Frieden kann die AKP auch über viele Jahre eine sehr große, eine Mehrheit der türkischen Bevölkerung unter sich sammeln. Alle Wahlen seit 2002 gewinnt die AKP alleine, also sie reagiert immer ohne Koalitionspartner. Und wenn man die Leute fragt, warum sie die AKP wählen, dann ist die erste Antwort, weil sie was für uns tun, weil sie zum ersten Mal dafür sorgen, dass Krankenhäuser funktionieren, dass Straßen gebaut werden, dass auch in den Dörfern Strom fließt und vieles, vieles mehr. Und weil der Krieg in den kurdischen Gebieten aufgehört zu haben scheint. Das sind sozusagen diese beiden Gründe. Also Wohlstand und Frieden sind auch legitime Gründe, eine Partei weiterhin zu wählen. Also man muss jetzt, wenn man in den ersten Jahren in der AKP-Regierung Menschen gefragt hat und sie haben gesagt, sie wählen die AKP, dann war das durchaus auch aus Gründen, die völlig nachvollziehbar sind. Also nicht, weil die Leute fanatisch sind oder weil sie verrückt sind, sondern weil sie sehr nachvollziehbare Gründe hatten, diese Partei zu wählen, weil sie wussten, die anderen Parteien, die zuvor an der Macht waren, waren nicht demokratischer und sie waren zudem unfähig. Und dann kommt eine Partei an die Macht, die auch nicht besonders demokratisch ist, aber die zumindest scheinbar die Dinge erledigt, die zu erledigen sind von einer Regierung. In den ersten Jahren ist es auch so, dass insbesondere durch diesen EU-Beitrittsprozess das Ganze so scheint, als würde die AKP, die Türkei, langsam schrittweise Richtung Europa, Richtung Demokratie führen. Es gibt auch eine ganze Reihe von Reformen, die zumindest auf dem Papier dazu führen, dass es auch dieser Anschein der Demokratisierung der Türkei real zu werden scheint. Also die Folter wird abgeschafft, die Todesstrafe wird abgeschafft. Das sind für die Türkei sehr große Fortschritte. Die kurdische Sprache ist öffentlich aussprechbar geworden unter der AKP. Das sind eine große Reformen, wenn man das vergleicht mit der Lage zuvor, in der eben das Kurdisch nicht erlaubt war, in der Todesstrafe nach wie vor existiert hat und Folter in türkischen Polizeiwachen eine übliche Praxis war. Das heißt, in den ersten Jahren, wenn wir uns tatsächlich auf diese kurze Phase beschränken, dann kann man auch sehr gut nachvollziehen, warum das Bild der AKP und auch der Türkei eine sehr positive war, sowohl in Deutschland, aber auch in der Türkei. Also wenn wir uns die Zeitungen von damals anschauen, wenn wir uns die Artikel von damals anschauen, auch von Leuten, die heute erbitterte Gegner der Regierung sind, das war sehr wohlwollend, sehr positiv, ein Türkei-Bild, ein AKP-Bild, wo eigentlich für Kritik gar keinen großen Anlass zu geben scheint. das Problem war, dass das nur die Oberfläche ist, dass das nur die eine Ebene ist. Während diese ganzen Reformen auf dem Papier versucht wurden, hat die AKP parallel mit der islamischen Gelangbewegung angefangen, den Staat schrittweise zu übernehmen. Also ihre Person in den verschiedenen Apparaten hinzupflanzen, im Militär, in der Polizei, in der Justiz, überall im Staat ihre Leute an die wichtigen Positionen zu setzen. Das heißt, diese beiden Kräfte, also die islamische Gelangbewegung und die AKP, haben schrittweise den Staat nach und nach übernommen. Die Gülen-Bewegung war da auch für die AKP insofern wichtig, weil das für die Gülen-Bewegung ohnehin etwas war, was sie schon gemacht hat. Also die Gülen-Bewegung agiert in der Türkei seit 30, 40 Jahren genau so, dass sie Eliten für sich gewinnen will und dann versucht, im Staatsapparat, in verschiedenen Einrichtungen ihren Einfluss auszubreiten. Und die AKP, die dann frisch an die Macht kam, hat sich der Gülen-Bewegung quasi bedient, um sich ebenfalls im Staatsapparat festzusetzen. Aber in den ersten Jahren ist es auch recht konfliktfrei. Beide Kräfte können aus dem Staatsapparat schöpfen, bringen ihre Leute in Stellung und es sieht so aus, dass es auch ganz gut klappen würde, auch für die nächsten Jahre. Also auf der Oberfläche dieser ersten Jahre der AKP-Regierung 2002 bis 2007, vielleicht 2009, sind auch Jahre, in der die Türkei quasi auf dem richtigen Weg zu gehen scheint, wenn man diese tieferen Entwicklungen nicht gesehen hat oder nicht sehen wollte. Also auch schon damals gab es Leute, die davor gewarnt haben, was das mit der Türkei macht. Auch dieser Einfluss der Gülen-Bewegung kritisiert haben, das sind auch zum Teil die Leute, die schon damals inhaftiert wurden, kritische Journalisten, die jetzt wieder inhaftiert werden, aber mit dem Vorwurf, dass sie der Gülen-Bewegung angehören würden. Also einer der bekanntesten investigativen Journalisten der Türkei, Ahmet Çık heißt der, war schon damals im Knast, damals von Gülen-Bewegung Staatsanwälten inhaftiert, genau. Und heute ist er als vermeintlicher Gülen-Anhänger eh wieder inhaftiert. Was natürlich auch den Irrsinn, der heute herrscht, ein bisschen klar macht. Aber zum Prinzip konnte man auch sehr gut wegwischen. Man konnte sagen, das sind Hingespinste, das sind Verschwörungstheorien. Die Gülen-Bewegung ist gar nicht darauf aus, den Staat zu übernehmen. Klar haben sie dort ihre Leute, aber sie machen ja auch was Gutes und so weiter. Also man konnte das in dieser ganzen Kritik schon damals da wegkriegen. Das ändert sich eigentlich erst, als die AKP und die Gülen-Bewegung im Verbund sich so sicher fühlen, dass sie von dieser demokratischen Phase, scheinbar-demokratischen Phase, übergehen in eine repressiven Phase. Und der Beginn ist eigentlich auch schon wie heute, sind Massenverhaftungen und relativ große Prozesse, die auf Beweise basieren, die aber eigentlich zum Bewusstsein fingiert sind, auf Indizien basieren, die ebenfalls eigentlich für sich nicht aussagekräftig sind oder einfach auch völlig frei gefundene Anschuldigungen. Die ersten Prozesse damals richten sich auch wie heute gegen türkische Militärs und gegen eher rechte Intellektuelle. Also gar nicht überraschenderweise, nicht so im ersten Schritt nicht gegen Linke oder gegen Kurden, sondern auch wie heute nicht erstmal gegen Rechte. Und eben gegen das Militär. Auch schon damals der Vorwurf, dass sie einen Putsch vorbereiten würden. Auch damals die Beweise sind fingiert, die Aussagen sind gefälscht. Und es werden massenweise Leute festgenommen, wo ganz klar ist, dass sie mit einem Putschversuch nichts zu tun haben können, weil sie Journalisten sind, Professoren sind und so weiter. Deutlich kleinerem Maß als damals ging es um weniger 100 Festnahmen. Heute geht es um Tausende, Zehntausende von Verhaftungen. Aber vom Prinzip her gar nicht anders, nur von den Dimensionen her so klein, dass man das ebenfalls ignorieren konnte, plus von liberaler Seite sogar das absichtlich missverstehen konnte, als würde die AKP gegen antidemokratische Kräfte vorgehen. Weil dieser Gefahr des Putsches ist in der Türkei durchaus eine reale. Es gab mindestens 4 offene Putsche und eine ganze Reihe von Putschversuchen oder was man in der Türkei nennt, einen kalten Putsch. Also Putsch, ohne dass das Militär direkt agieren muss, sondern indem es eben droht zu putschen und dann geht die Regierung quasi freiwillig selber von der Macht weg. Dafür gab es auch ganz viele Beispiele in Türkei. Das heißt, diese Gefahr des Putsches ist durchaus real und diese Angst hat die AKP in Verbund mit der Gülen-Bewegung genutzt, um diesen Teil der Opposition auszuschalten. Und das Militär war bis dahin auch sehr, sehr mächtig. Das ist so in dieser ersten Welle, die aber relativ klein ist. Bald danach, 2009, kamen dann relativ große Prozesse, auch vergleichbar mit heute, gegen Linke und Kurden. Das sind die sogenannten KJK-Prozesse, die auch bis heute zum Teil andauern, bei denen jetzt immer noch Leute verurteilt werden. Diese Prozesse sind zum einen deutlich größer und richten sich nicht mehr gegen die Eliten, wie in den Prozessen zuvor, sondern auch gegen Aktivisten, gegen Leute, die einfach bei der falschen Demonstration dabei waren oder bei der falschen Veranstaltung mit im Publikum gesessen haben oder für die falsche Zeitung geschrieben haben und so weiter. Und diese Prozesse richten sich dann hauptsächlich gegen Linke und Kurden mit dem Vorwurf, dass sie eine PKK-nahe Organisation angehören würde. Also auch da der bloße Vorwurf, du bist Mitglied in einer Organisation, ohne das nachweisen zu können, reicht aus, um die Leute zu inhaftieren und sie vor Gericht zu stellen. Diese Prozesse dienen meistens nicht dazu, dass man tatsächlich einmal die Leute verurteilt. Also von den Tausenden, Zehntausenden Festnahmen ist am Ende nicht viel übrig geblieben. Aber sie dienen eben dazu, dass man immer wieder Leute Untersuchungshaften nimmt, sie dafür sorgt, dass sie ihre Jobs verlieren, immer wieder Druck aufbaut auf sie, dass sie nicht mehr das machen können, was sie eigentlich machen, nämlich entweder Oppositionsarbeit oder kritischen Journalismus, sondern damit beschäftigt sind, diese Prozesse irgendwie zu begleiten, Anwälte zu besorgen, irgendwelche Jobs zu finden, mit denen sie dann die Kosten erstatten können, aber nicht mehr das machen können, was sie eigentlich zuvor gemacht haben. Das heißt, diese Prozesse dienen offenbar zum ersten Mal auch dazu, dass die Opposition damit beschäftigt ist und nicht mehr gegen die Regierung etwas unternehmen kann. Und dieses Spiel, also Repression in gewissem Maß, also im Vergleich zu heute auch relativ moderate Repression und ein Beherrschen des politischen Spiels, indem man eben Wahlen auch gewinnt, indem man der Bevölkerung auch viel gibt, dieses Spiel hat der AKP dann eigentlich zur Perfektion gebracht und es sah erstmal so aus, als könnten sie das auch noch viele, viele Jahre tun. Also wenn wir uns 2009, 2010 anschauen, dann schien das immer so, die AKP könnte noch 30 Jahre so weiter regieren, ohne dass die Opposition irgendwie ihr Gefahr bedeuten würde. Also im Parlament hatte die AKP die Lage im Griff. Und das sah auch so aus, dass es insgesamt so wäre, dass die AKP, die Türkei, einen gewissen moderaten, autoritären System, so moderat vielleicht heute, halten könnte. Das ändert sich dann relativ schnell, 2013, mit dem sogenannten Gezi-Protesten, auch das ist etwas, was in Deutschland zum ersten Mal die Türkei ein bisschen mehr in den Vordergrund gebracht hat und auch dazu geführt hat, dass auch der Blick auf die Türkei eine kritischere geworden ist. Also wenn man sich so anschaut, wie deutsche Tageszeitungen über die Türkei berichten, dann ist es erst mit dem Gezi-Protest 2013 so, dass diese Kritik dann auftaucht. Zuvor eine sehr wohlwollende Berichterstattung und dann eine kritische. Also Leute wie Deniz Yücel, die jetzt inhaftiert sind, haben damals angefangen, auch deutlich kritischer über die Türkei zu berichten. Das ist quasi so der Bruchpunkt, auch in deutschen Berichterstattung über die Türkei. Die Gezi-Proteste sind auch deswegen spannend, weil sie zum ersten Mal eine Form der Opposition zeigen, mit der die AKP nicht politisch umgehen kann. Also zuvor hat die AKP eigentlich sehr das Spiel im Parlament sehr gut beherrscht und auch gut gewusst, wie man welche verschiedenen Teile der Opposition beschäftigen kann, eindämmen kann. Und beim Gezi-Protest ist das nicht der Fall. Also sie waren alle davon überrascht, sie waren darauf nicht vorbereitet, dass tatsächlich die Umwandlung von einem kleinen Park in Istanbul zu einer der größten Protestbewegungen der Türkei führen würde. Also sie haben es nicht vorhersehen können. Und ihre Antwort darauf war nur die Repression. Also sie haben einfach durch die Polizei diese Proteste niederschlagen lassen, die sich über die ganze Türkei verteilt hatten. Bei der Niederschlagung sind 8 Menschen umgebracht worden, 100 Festnahmen, 100 Verletzte, aber keine politische Antwort. Also sie konnten den Protest niederschlagen, aber sie konnten auf die Wünsche und auf die Inhalte und auch auf die ganze Bewegung insgesamt keine Antwort liefern. Und da beginnt zum ersten Mal wahrscheinlich auch in den Köpfen der AKP-Führung die Einsicht, dass sie vielleicht das ganze politische Spiel doch nicht so gut beherrschen, wie sie es denken, sondern dass, wenn sie ihre Macht dauerhaft sichern wollen, dass sie etwas anderes, dass sie einen weiteren Schritt gehen müssen. Und dass diese Idee vom Präsidialsystem 2014 auftaucht, ist wahrscheinlich insofern auch keine Überraschung, weil es wächst aus dem Erkenntnis heraus, die Türkei, wenn sie unter der AKP bleiben soll, muss sich auch politisch grundlegend ändern, weil sonst uns Gefahren drohen von der Straße, von anderen Kräften, die wir nicht vorhersehen können. Und die Türkei muss grundlegend eine andere werden, damit wir dauerhaft in der Türkei regieren können. Weil die AKP hat das als Ziel. Also alle anderen Fragen, alle politischen Fragen sind immer sekundär. die AKP ist auch durchaus in der Lage, verschiedene politische Richtungen anzuschlagen. Also wenn man sich zum Beispiel die heutige Rhetorik von Erdogan anschaut, kann man sich kaum vorstellen, dass er bis vor wenigen Jahren offen die Gleichstellung von Schwulen und Lesben gefordert hat. Das würde er heute nie tun. Oder wenn man sich anschaut, welche Politik er gegenüber den Kurden befolgt hat, dann ist die heutige eine gegensätzliche zu vor 3-4 Jahren. Die AKP ist sozusagen wandlungsfähig, wenn es um politische Inhalte geht. Aber bei einer Frage nicht, das ist immer die Frage, wer regiert. Das muss die AKP sein und keine andere. Das ist die entscheidende Frage für die AKP. Und um das zu sichern, um das dauerhaft zu sichern, kam diese Idee des Präsidialsystems erst nur als Schlagwort, erst nur die Idee, die Türkei braucht eine starke, einheitliche Führung unter uns. Aber was das Präsidialsystem sein sollte, war noch völlig offen. Das war nur ein Schlagwort. Und das füllt sich über die Jahre seit 2014 langsam mit einem System, sodass wir heute am 16. April eine Abstimmung darüber haben werden, dass wir dieses System einführen. Aber 2014 war das nur ein Schlagwort, nur eine Phrase, eine starke politische Führung, Präsidialsystem, mehr nicht. Und seitdem, seit 2014, seitdem auch Erdogan Staatspräsident geworden ist, verfolgt die AKP diesen Plan und versucht das schrittweise umzusetzen. Wobei das in den ersten Jahren völlig unrealistisch war, weil weder im Parlament die AKP die Mehrheit dafür hat, die sie braucht, noch auf der Straße die Bevölkerung für ein solches System zu gewinnen war. Also alle Oppositionsparteien waren geschlossen gegen das System, nur die Partei AKP selbst war dafür und die Mehrheit der türkischen Bevölkerung war ebenfalls gegen das Präsidialsystem. Und auch das war absehbar, dass sich das nicht ändern wird, sondern dass eigentlich diese Ablehnung stabil bleibt, es sei denn, es passiert was sehr Gravierendes in Türkei, sodass diese Stimmung umschlägt. Und diese Stimmung ist auch umgeschlagen, aber in einem ersten Schritt in die Richtung, eigentlich in die AKP nicht eigentlich gedacht hat, nämlich dass diese Mehrheit gegen das Präsidentschaft noch größer wird. Bei den Parlamentswahlen 2015 im Juni hat die linke pro-kurdische HDP als vierte Partei ins Parlament eingezogen und damit war sogar die einfache Mehrheit der AKP hinfällig. Also ab dann hätte die AKP zum ersten Mal einen Koalitionspartner gebraucht, um weiter zu regieren. Das heißt, für die AKP steht sie so da, wir wollten eigentlich eine noch größere Mehrheit, aber auf dem Weg haben wir sogar unsere Regierungsmehrheit verloren. So geht es nicht weiter. Und die AKP will regieren, die AKP will die Macht und droht, diese Macht zu verlieren. Also muss sie dann wieder umlegen, muss sie wieder anpassen. Und die AKP ist eine anpassungsfähige Partei, das muss man ihr einfach zugestehen. Diese Anpassung sah dann wie folgt aus. Man hat sozusagen versucht zu verstehen, wie konnte eine Partei wie die HDP diese Wahlen so gewinnen, dass sie mit 13% ins Parlament gezogen ist und da sozusagen die Gegenmittel zu liefern. Die HDP ist auch deswegen stark geworden, weil in diesem Friedensprozess mit der kurdischen Seite die zivilen kurdischen Kräfte stärker geworden sind, weil die kurdische Bevölkerung gehofft hat, wenn wir eine Partei wie die HDP wählen, dann können wir unsere Stimme nicht mehr durch die Gewehre sprechen lassen, sondern über die Parlamente. Wir versuchen, die kurdische Frage zivil parlamentarisch zu lösen. Und das haben sie versucht, durch die HDP zu bewirken. Also diese massive Unterstützung für die kurdische Seite hat dann dazu geführt, dass das nicht PKK stark wurde, sondern die HDP. Und damit war dann die Mehrheit der AKP auch wieder mit. Das heißt, dieser Friedensprozess, den sie zuvor selber initiiert haben, hat sich quasi gegen sie gewendet. Das ist so ihre Wahrnehmung. Und dann haben sie eben umgeschaltet. Und zum einen die HDP angreifen lassen durch verschiedene parametrische Einheiten und dazu geführt, dass diese innenpolitische Lage in der Türkei so wieder brenzlig wird, dass die Türkei und die PKK zusammen den Krieg wieder entfachen können. Und kurz nach der Wahl, also einen Monat nach der Wahl, im Juli 2015, ist der Krieg wieder zurückgekehrt in seiner brutalen Form. Und die Lage, die wir jetzt in der Türkei haben, ist eigentlich auch durch den Krieg bestimmt. Ich will über den Krieg gar nicht so viel reden, weil es wäre eigentlich ein Thema für sich, da würde ich tatsächlich in diese 8 Stunden brauchen. Aber vielleicht ganz kurz, so ein paar Zahlen, was ich gleich so im Groben vorstellen kann, was dort passiert ist. Im Laufe des Krieges sind mehrere kurdische Städte dem Erdboden gleichgemacht worden. Das ist tatsächlich jetzt keine Übertreibung, kein bildliches Sprechen, sondern tatsächlich wortwörtlich Städte sind wegradiert wurden. Es sind etwa 500.000 Menschen auf der Flucht in der Türkei vor diesen Kämpfen. Mehrere tausend Menschen sind getötet, davor auch die Mehrheit kurdische Zivilisten. Ein sehr brutaler Krieg, ein sehr heftiger Krieg, ein sehr unmenschlicher Krieg, weil auch verschiedene paramilitärische Einheiten wieder eingesetzt werden, wie schon in dem Krieg der 90er Jahre, also auch ein sehr brutaler Krieg gegenüber der Zivilbevölkerung. So dass man sich vorstellen könnte, wie kann es sein, dass eine Partei wie die AKP sowas auch durchführen lässt und kann sie davon profitieren, wenn man sich vorstellen müsste, wenn so ein Krieg herrscht, dann entsteht ein sehr große Oppositionsbewegung dagegen, eine Antikriegsbewegung. Das ist nicht der Fall, weil die AKP hat von dem Krieg sehr massiv profitiert, konnte die Neuwahlen im November gewinnen, indem auch diese Eskalation zwischen den Türken und Kurden wieder hochgefahren wurde und indem der kurdischen Bevölkerung signalisiert wurde, ihr könnt die HDP wählen, wie ihr wollt, im Parlament kommt ihr eh nicht durch. Wenn ihr habt sozusagen nur die Wahl, ihr könnt kapitulieren, ihr könnt aufgeben oder ihr könnt zu PKK gehen. Eine dritte Wahl habt ihr nicht. Und das ist auch das immer so gekommen. Also die Unterstützung für die PKK hat im Laufe des Krieges massiv zugenommen. Also PKK-Anführer sagen auch immer wieder bei Interviews, dass die Rekrutierung sozusagen hervorragend läuft. Aber die Unterstützung für HDP ist deutlich runtergegangen, weil viele junge Kurden, also mit denen ich mich auch unterhalte, sagen, warum sollen wir eine Partei wählen, warum sollen wir irgendwie Wahlkampf organisieren, wenn hinterher unser Bürgermeister verhaftet werden, wenn die Wahlergebnisse eh wieder nichtig gemacht werden, dann ist eigentlich nur die Wahl eben Kapitulation oder Waffen. Und darüber konnte die AKP die HDP wieder eindämmen, wieder klein machen und wieder ihre Regierungsmehrheit gewinnen. Das war das Wichtigste für sie, dass sie wieder allein regieren kann, wie schon immer, seit 2002. Erfolg Nummer 1. Erfolg Nummer 2 ist, dass sie ihrem Ziel des Präsidialsystems auch über diesen Krieg näher gekommen ist. Und das hat viel damit zu tun, aus welchen Gründen die verschiedenen Oppositionsparteien gegen die AKP sind. Also wir haben im Parlament vier Parteien derzeit. Das ist einmal die AKP, dann die JHP, das ist die größte Oppositionspartei, in Deutschland oft sozialdemokratisch genannt, wobei das eigentlich nicht ganz zutrifft. Aber das ist dabei. Dann die rechte MHP und die linke HDP. Der Konfliktpunkt zwischen der MHP, also der rechten MHP und der AKP, war immer die Frage, wie lösen wir die Kurdenfrage? Militärisch oder über Verhandlungen? Und die AKP hat über mehrere Jahre diesen Friedensprozess zumindest verbal getragen. Aber die MHP war immer dafür, wir brauchen wieder den Krieg gegen die PKK. Und solange die AKP den Weg der Verhandlungen gegangen ist, war die MHP eine Oppositionspartei gegen die AKP. Aber durch den Krieg kommen diese beiden Parteien zusammen. Und über diesen Krieg schafft es auch die AKP, die MHP auf die eigene Seite zu ziehen, sodass wir eigentlich heute nicht mehr von drei Oppositionsparteien reden können, sondern eigentlich nur von zwei. Die MHP ist faktisch Teil der AKP-Koalition geworden. Auch wenn es darum geht, im Parlament die Stimme zu organisieren für das Präsidialsystem. Also das Referendum, der heute ansteht, wäre nie möglich geworden ohne die Stimme der MHP im Parlament, weil die AKP von sich aus nie über genug Stimmen im Parlament verfügt hat. Also, es war viele erreicht über diesen Krieg, Regierungsmehrheit wieder erlangt und diesem Präsidialsystem näher gekommen, weil man für dieses Referendum so viel Stimmen braucht, sodass man aus AKP und MHP Stimmen das zusammentragen kann. Und das hat auch genauso auch funktioniert. Die MHP hat im Parlament zugestimmt und das Präsidialsystem steht jetzt zur Abstimmung beim Referendum. Also für die AKP ist es sozusagen alles ziemlich gut verlaufen. Sie hat ihre Ziele so etwas durchsetzen können. Also dass dafür ein Krieg notwendig war, hat sie in Kauf genommen. Bisher beschränkt sich auch dieser Krieg hauptsächlich auf die kurdischen Gebiete. Das heißt, im Westen der Türkei spürt man diesen Krieg relativ wenig, was auch dazu führt, dass die Opposition im Westen relativ klein ist nach wie vor dagegen. Das heißt, die AKP, also wenn man bereit ist, einen Krieg vom Zaun zu brechen, kann man auch wieder in der Türkei regieren. Und das hat die AKP für sich als Erfolg verbuchen können. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich, dass durch den Krieg diese Spaltung des Landes wieder hochgekocht sind, dass insgesamt die Frage des demokratischen Weges wieder unwichtiger wird, sondern eigentlich wieder die Waffen sprechen Und das führt natürlich auch dort, wo nicht unmittelbar gekämpft wird, dazu, dass diese ganze innenpolitische Lage dramatisch sich verschlechtert, dass insgesamt die Bedeutung von demokratischen Prozessen insgesamt wertlos zu sein scheint und auch die türkische Bevölkerung eher bereit ist, einer starken politischen Führung in einer solchen Krisenzeit zu befürworten. Auch das kommt eigentlich der AKP und auch Erdogan persönlich zugute. Das ist der Weg zur Türkei, der sich in den letzten Jahren so entwickelt hat. Ein Weg, der vielleicht nicht ganz überraschend ist, wenn man sich auch mit der Geschichte der Türkei ein bisschen beschäftigt hat, aber für Außenstehende schon eher sehr überraschend ist, wo man auch nicht versteht, wie kann es sein, dass Erdogan, der vor 3, 4 Jahren noch von Verhandlungen gesprochen hat, der auch irgendwie sehr als ein demokratisch zu sein schien, jetzt sich so zeigt, dass er genau das Gegenteil ist. Aber ich glaube, diese Überraschung basiert zum Teil auch darauf, dass man immer noch mit der AKP der 2000er Jahre, dass man das noch im Kopf hat und nicht verstanden hat, dass die AKP eine andere Partei ist, die immer schon an Macht orientiert war und bereit war, dafür sehr viel in Kauf zu nehmen, um ihre Macht zu erhalten. Genau. Das wäre sozusagen der erste Block, dass man ein bisschen versteht, wie sich die Türkei entwickelt hat. Vielleicht nochmal ganz kurz zu den letzten, zum Putschversuch und auch zu den ganzen Festnahmen seitdem. Die Zahlen sind schon deutlich größere, aber von der Logik her ist das nicht neu, sondern eigentlich eine Fortführung dessen, was schon 2007, 2009 da war. Aber vielleicht sprechen wir doch ganz kurz über die Zahlen, damit man sich das auch vielleicht ein bisschen vorstellen kann. Seit Juli 2016 wurden über 140.000 Menschen aus dem Staatsdienst entlassen, weil sie teilweise angeblich Putschisten sind. Das sind Lehrer, das sind Hochschulprofessoren, das sind aber auch einfache Beamte in allen Städten der Türkei, in noch jedem kleinen Provinzdorf werden Leute entlassen, weil sie angeblich bei den Putschversuchen in Ankara beteiligt sein sollen. Also dass ein Grundschullehrer in Kayseri oder in Zonguldak irgendwie Teil eines Putsches sein soll, ist natürlich absurd, aber genau so sind diese Verfahren auch absurd. Maßnahme Nummer 2 ist, dass über 80.000 Menschen festgenommen wurden, wovon über 40.000 noch inhaftiert sind. Also 40.000 Menschen sind wegen der Putschversuche inhaftiert, innerhalb von nicht mal einem Jahr. Über 150 Medien wurden geschlossen, verboten. Über 150 Journalisten sind inhaftiert. Über 2000 Vereine, Bildungseinrichtungen, Universitäten sind geschlossen. Also auch eine riesige Schließung einer Repressionswelle gegenüber der Zivilgesellschaft. Und all das wird erklärt über die Frage, über den Vorwurf, dass das alles Putschisten sind. Und diese Repression beschränkt sich auch nicht nur gegen vermeintliche Gülen-Anhänger, sondern auch trifft auch Leute, die ganz offensichtlich mit der Gülen-Bewegung nichts zu tun haben können. Also Hochschuldozenten, die ganz erkennen, also atheistische, marxistische Winkel, Hochschuldozenten, die es auch in der Türkei immer noch gab, die entlässt und sagt, das sind Gülen-Anhänger. Das ist natürlich absurd, wenn man weiß, dass die Gülen-Bewegung eine islamisch-konservative ist, aber es wird trotzdem so vollzogen. Es waren Journalisten, die schon zuvor wegen ihre Aufdeckung der Gülen-Aktivitäten festgenommen wurden, die es wieder festnimmt, ist auch absurd, wird aber auch trotzdem gemacht, dass man Leuten vorwirft, dass sie sowohl der Gülen-Bewegung als auch der PKK angehören würden. Auch das ist absurd, aber auch das wird gemacht. Und das führt auch zu einer relativ großen, inzwischen auch zu einer relativ großen Fluchtbewegung aus der Türkei. Also dass viele, die fliehen können, sei es über politische Flucht oder einfach nur sehr irgendwie wegziehen aus der Türkei, und hier versuchen, hier zu arbeiten, hier zu studieren. Diese Zahlen haben sich auch massiv ausgeweitet. Also das heißt, die Türkei ist eigentlich auch gerade dabei, gerade diese gebildetere Schicht zu verlegen. Aber all das wird in Kauf genommen, weil die AKP eben denkt, wenn sie das Präsidentsystem nicht errichten kann, wird sie immer ihre Macht verlieren. Und das soll nicht passieren. Die Macht soll immer bei der AKP bleiben. Und dafür ist die Regierung bereit, relativ Maßnahmen zu vollziehen. Genau. Über den zweiten Teil. Was hat das mit Deutschland zu tun? Was macht das auch mit der Lage hier? Was macht das mit der türkischen Community hier? Darüber würde ich dann gerne mit euch im zweiten Teil sprechen. Besten Dank.
Willkommen zu Fokus International bei Radio Dreieckland. Ihr hört heute den Mitschnitt des Vortrags Entwicklungen in der Türkei, Bedeutung für unsere Gesellschaft von Ismail Küpeli. Er sprach am 31. März 2017 auf Einladung des Migrantinnen- und Migrantenbeirats in Freiburg.